Deutschlandfunk, Europa heute.
Der Wahlkampf für die Europawahlen im Juni hat gerade erst begonnen. Da muss AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah schon mit einem Mitarbeiter weniger auskommen. Die Bundesanwaltschaft hat gestern einen engen Mitarbeiter Krahs wegen Spionageverdachts für den chinesischen Geheimdienst festgenommen. Was dran ist, wird am Ende das Gerichtsverfahren zeigen. Fest steht aber schon jetzt, dass auch Krah enge Beziehungen zu China pflegt. Er selbst sagt, dass er viele Freunde in China habe. Die Straflager für Uiguren nennt er Gruselgeschichten. Und Krah hat sich auf Reisen in China mit dem IDCPC getroffen. Das ist ein chinesischer Geheimdienst, vor dem der Verfassungsschutz warnt. Mit solchen Positionen ist Krah auf EU-Ebene nicht alleine, sagt mein Interviewpartner Bertram Lang von der Universität Göttingen. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Enge Kontakte der europäischen Rechten nach China hätten seit dem russischen Angriffskrieg zugenommen. Ja, und auch zum AfD-Spitzenkandidaten Krah hat er etwas gesagt.
Zum konkreten Fall ist es natürlich noch ein bisschen schwierig, konkrete Dinge zu sagen über das, was wir in den Medienberichten jetzt gestern gelesen haben. Aber wie Sie schon angedeutet hatten, überrascht die Personalie Maximilian Krah in diesem Zusammenhang wirklich nicht. Krah ist auch innerhalb der AfD seit Jahren der hörbarste Vertreter von Positionen der chinesischen Führung. Es gab bereits letzten Oktober umfangreiche Berichte über enge Beziehungen und auch zu dubiosen Geldflüssen aus China. In jedem Fall war Krah aber auch zentral in der China-politischen Wende der AfD in den letzten Jahren. Wir haben jetzt auch von Parteichef Chrupalla letztes Jahr schon ein Echo von Pekinger Positionen gehört, wie zum Beispiel die Forderung nach der Nicht-Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten und europäischer Neutralität in der Taiwan-Frage. Das sind also Positionen, die wir davor bei der eher wirtschaftsliberal orientierten AfD nicht hatten und die jetzt stark zunehmen.
Und Sie sagen, dass diese China-freundlichen Positionen, dass man die nicht nur innerhalb der AfD beobachten kann, sondern auch insgesamt in der europäischen Rechten. Wo beobachten Sie die und was ist das für eine Entwicklung?
Genau, in der Tat sehen wir eben in den letzten 2-3 Jahren, das hat sich durchaus gewandelt, zunächst mit dem Sanktionsstreit 2021 zwischen der EU und China und dann auch noch einmal mit dem Ukraine-Krieg, auch einen Wandel in der Europastrategie von Peking. Man hat sich davor, würde ich sagen, eher ferngehalten von absolut demokratiefeindlichen, demokratiekritischen Parteien und sich eher darauf konzentriert, gute Beziehungen in die systemimmanenten Parteien, in die regierenden Parteien in Europa hinein zu pflegen, auch unabhängig davon, welche Parteien das waren. Und jetzt hatten wir auch schon im letzten Dezember einen großen Spionageskandal im belgischen Vlaams-Belang, wo ein Mitarbeiter für China spioniert haben soll. Wir sehen also hier durchaus aktive Anwerbungsversuche einzelner Politiker. Es ist aber nicht systematisch, das muss man auch sagen. Es gibt nicht wie bei Russland und der europäischen Rechten eine systematische ideologische Nähe oder lange Tradition der Zusammenarbeit, sondern das ist bislang eher anlassbezogen und auf einzelne Politiker gerichtet.
Sie sagen also noch keine strategische Einflussnahme, wie Sie das aus Russland sehen, sondern von China eher der Versuch, auf einzelne Politiker einzuwirken. Schauen wir mal aufs Europäische Parlament. Da gibt es insgesamt 28 rechte Parteien. Sie sagen, dass einige da durchaus ihr Verhältnis zu China intensiviert haben seit dem russischen Angriffskrieg. Welche stechen da besonders heraus?
Ja, also auch da muss man vielleicht erstmal sich überlegen, was ist eigentlich der ideologische Kern dieser Vielzahl an rechten Parteien und vieles verbindet sie ja nicht. Was sie verbindet, ist sicherlich ein klares Freund-Feind-Denken und eine Ablehnung europäischer Eliten und der europäischen Einigung, oftmals verbunden mit Fremdenfeindlichkeit und pauschaler Globalisierungskritik. Und hieraus können aber ganz unterschiedliche Haltungen zu China abgeleitet werden, je nach Situation. In den 2000er, 2010er Jahren waren das oft eher ablehnende Haltungen von China als Sündenbock für die Globalisierung, für die Abwanderung von Arbeitskräften, was wir auch von Trump und der republikanischen Rechten in den USA kennen. Eine große Ausnahme hat hier in den letzten 10 Jahren die Fidesz von Viktor Orban in Ungarn gebildet, die mit einer klar pro-chinesischen Haltung aufgefallen ist, seit Orban regiert. Auch hier muss man aber sagen, früher war Orban in der Opposition auch sehr populistisch anti-chinesisch unterwegs und hat das dann als ja auch wirtschaftliche Gelegenheit gesehen, sich hier abzugrenzen von der EU. Andere Parteien sind komplett widersprüchlich. Wenn wir die Partei von Geert Wilders in den Niederlanden nehmen, da haben wir aus der Partei für die Freiheit heraus viel antichinesische, auch fremdenfeindliche Rhetorik. Bei gleichzeitigen Abstimmungen gegen Resolutionen des Europäischen Parlaments zu Menschenrechtsverletzungen in Tibet oder Xinjiang, was jetzt weniger mit Korruption durch China zu tun hat, höchstwahrscheinlich, sondern eher mit einer grundsätzlichen Ablehnung von gemeinsamen europäischen Positionen. Und ein weiterer Punkt ist, wie auch ja bei der AfD, eine stark ideologische Ablehnung von jeder Form von werteorientierter Außenpolitik, Orientierung an Menschenrechten oder einer starken europäischen gemeinsamen Handlung insgesamt. Und daraus ergibt sich dann eben dieses Bild, einerseits China als feindliche externe Macht zu sehen, andererseits aber gemeinsame europäische Handlungen gegen China abzulehnen und scharf zu kritisieren.
Also durchaus ein widersprüchliches Bild. Jetzt fragt man sich ja, was erhoffen sich denn diese europäischen Parteien von ihrem China-freundlichen Kurs, also diejenigen, die ihn haben zumindest. Ist das wirtschaftlicher Pragmatismus? Ist das ideologische Nähe? Geht es da um Geld? Was ist der Nutzen?
Also um Geld geht es nach den aktuellen Erkenntnissen vor allem bei einzelnen Politikern und nicht systematisch wie bei Parteien, wie das jetzt bei russischer Einflussnahme beispielsweise mit den Krediten für das Rassemblement National in Frankreich der Fall ist. Tatsächlich ist es die China-Politik auch ein vermintes Terrain für die Rechte. Auch das sieht man bei Le Pen sehr gut. Marine Le Pen hat sich auch in der Vergangenheit oft sehr China-feindlich geäußert und der französischen Regierung vor allem eine zu weiche Haltung, ein Fehlen an Verteidigung für die französischen Arbeiter gegen chinesische Konkurrenz hier hervorgetan. Das ist leiser geworden, aber daraus kann man noch nicht so richtig schließen, dass es hier starke Einflussnahme gibt. Es gibt eben Kontaktpflege oft auf hoher Ebene, weil die chinesische Regierung jetzt viel weniger Berührungsängste mit der auch extremen Rechten hat, als das früher der Fall war. Aber im öffentlichen Diskurs und gerade jetzt im Wahlkampf ist das China-Thema eigentlich kein Gewinnerthema für die europäische Rechte.
Sie haben das ja beschrieben, wie auch China da seinen Kurs in den vergangenen 2 Jahren seit dem russischen Angriffskrieg etwas geändert hat, also versucht, mehr auf rechte Parteien in Europa zuzugehen. Was steckt denn dahinter? Ist das ein Versuch von chinesischer Seite, die Demokratie in Europa zu destabilisieren?
Auch hier würde ich unterscheiden von der russischen Strategie. Die russische Geheimdienststrategie zielt ja seit vielen Jahren nachweislich darauf ab, rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien in Europa zu fördern, tatsächlich um europäische Demokratien zu schwächen und Russland als Gegenmodell zu positionieren. Die chinesische Strategie, auch seit langer Zeit der Einheitsfront, zielt in erster Linie einmal darauf ab, ein für China freundliches sogenanntes Diskursumfeld zu schaffen. Das heißt, man arbeitet eigentlich mit ausländischen Individuen zusammen, die sich gerne pro-chinesisch äußern. Und das kann gehen von freundlichen Einladungen nach China bis hin zu offensichtlicher Korruption oder, wie wir jetzt sehen, auch Anwerbung für Geheimdienstarbeiten. Bei gleichzeitiger Unterdrückung von China-kritischen Stimmen. Und das ist eben deutlich stärker geworden in den letzten Jahren, dass sich chinesische Geheimdienste, das Ministerium für Staatssicherheit, ganz offensichtlich in Europa viel stärker einmischen und auch Dissidentinnen hier in Deutschland und Europa aktiv einschüchtern. Auch hier hatten wir sehr beunruhigende Berichte zur uigurischen Community, vor allem in München, dass das eben sehr stark zunimmt.
Jetzt versteht sich China selbst ja als kommunistisches Regime. Wie passt das eigentlich zusammen mit dem Weltbild der rechten Parteien?
Das ist genau der Punkt, dass es eigentlich nicht besonders gut zusammenpasst. Das heißt, wir sehen auch, Autokratie per se ist erstmal keine Ideologie. Es gibt da eben sehr unterschiedliche Grundlagen, die dahinter stehen. Und während Putin ganz klar auch ein sowohl durch seine persönliche Inszenierung als dieser chauvinistische Anführer, als auch durch die ideologischen Anknüpfungspunkte des Eurasianismus und der Positionierung als angeblicher Verteidiger wahrer europäischer Traditionen hier Anknüpfungspunkte bildet für die neue Rechte, ist es bei China schon etwas ganz anderes. Denn das chinesische Modell, das nach außen vertreten werden soll, das fußt zum einen auf effizientem Durchregieren nach innen und dann der angeblichen natürlichen Friedfertigkeit der chinesischen Nation nach außen im Kontrast zur aggressiven amerikanischen Hegemonie. Und letzteres ist ein Anknüpfungspunkt für auch oft US-kritische, US-feindliche Parteien an den politischen Rändern. Das ist aber keine sehr starke ideologische Grundlage, dass China jetzt ein attraktives Vorbildmodell wäre für diese Parteien.
Sagt der Politikwissenschaftler Bertram Lang von der Universität Göttingen über das Verhältnis zwischen China und rechten Parteien in Europa.